Hi Leute, hier ist Tim Grenzwert und ihr wundert euch bestimmt gerade, warum ihr meine Stimme hört und nicht den Jingle von Liptees. Ganz einfach, ich habe heute das Bedürfnis, euch mal vorzuwarnen, denn unser Gast, der liebe Frank Winter, ist ein, ja sagen wir mal, ein temperamentvoller Kerl, ja, der trägt das Herz auf der Zunge und jeder einzelne Gedanke, der ihm so gerade durch den Kopf schwirrt, den schießt er auch sofort hinaus und das führt zu schnellen Themenwechseln und zu hitzigen Diskussionen zwischendurch auch mal, was aber nicht in Streit ausartet oder so. Also Gabi und Frank verstehen sich super. Es ist aber mal eine ganz andere Folge. Und dazu kommt noch, dass wir statt leckeren veganen Käsekuchen diesmal Chips am Start hatten. Und Frank mag Chips wirklich sehr. Und das werdet ihr auch öfter hören, während er sich die Dinger einverleibt. Ansonsten könnt ihr euch auf eine turbulente und wilde Episode gefasst machen mit der bezaubernden Gabi Gold und dem lieben Frank Winter. Und das war doch schon. Und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß mit Liptees.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Liptees, präsentiert von Beate Use TV mit eurer Gabi Gold und einem Gast, der jetzt schon verspricht, ich glaube, das wird lustig mit uns. Frank.
Ich verspreche mir grundsätzlich auch nicht. Ich rieche kurz am Mikro, aber dann entscheide ich, wie weiter ich. Hallo Gabi.
Hi, Frank Winter ist bei mir.
Kennst du den Schlager Gabi wartet im Park?
Nee. Ich war früher totaler Ärzte-Fan, die Ärzte. Ja, und die hatte Gabi gibt eine Party. Party.
Wie damals unsere Eltern Stones und Frank. Ja, achso, ja, ins Mikro sprechen. Gabi und Stones. Stones und Beatles. Da waren natürlich die coolen Leute, waren immer für die Stones und die anderen, wissen, die Fuß nachziehen für die Beatles. Und bei uns waren immer so Tote Hosen oder Ärzte.
Ärzte, ich war immer Ärzte sowas Fan. Von. Ja, ich auch.
Tote Hosen kann man machen, wir haben ein bisschen die Trunk und so, aber Ärzte war schon irgendwie cooler.
Die Ärzte war geil, das war so mega. Warst du, oh ja, oh mein Gott, so toll. Ich bereue es total, dass ich jetzt die letzten zwei Jahre waren, die ja super viel in Berlin haben, sind aufgetreten an der Wohlheide.
Ja, eine neue Lektion. Ja, stimmt. Man hat es irgendwie nicht geschafft, mal vorbeizusehen.
Hast du auch nicht?
Nein.
Ja. Schade.
Übrigens, der Gitarrist, der dann später, war das jetzt Ärzte oder blamier ich mich jetzt? Ich glaube, der Schlagzeuger, war der ehemalige Schlagzeuger von, jetzt weiß ich wieder nicht, wie die Band heißt.
Das sind die besten Geschichten, Frank, ja, die man nur zur Hälfte erzählen kann, weil Informationen fehlen.
Rainbirds?
So erzähle ich übrigens Witze.
Ja, brutal. Fällt mir mitten im Gespräch wieder ein, und dann werdet ihr sich wundern, was meint ihr, was ist denn plötzlich? Dann erzähle ich es euch, wart ab. Rainbirds? Irgendwie so halt. Blueprint, oder was man eh eine Platte hat, die man macht. Ist egal.
Ja, ist ein Ostding.
Ja, hallo.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ich hoffe.
Siehst du, sage ich doch, es wird lustig. Das fängt jetzt schon komplett chaotisch an. Wir haben uns wieder getroffen bei der Venus, spontan, weil bei unserem Stand die Stühle so bequem waren und du dich einfach nur mal hinsetzen wolltest.
Ich muss stehen, du warst immer schon interessant, aber ich bin nicht wegen dir rübergekommen, weil ihr die einzige Insel auf der ganzen Venus wart. Die Stühle.
Das ist okay.
Ledercouch, die man anschließend abwischen musste, aber wer kennt sie nicht? Ja. Da habe ich mich dann durchaus mal hinsetzen können. Ich bin ja Mitte 30, viele wissen ja nicht. Weißt du gerade, die Lache bist erkältet. Wenn man so mehrere Stunden steht, muss man sich ab und zu mal hinsetzen, damit man seine Linke und so. Ja, ganz physikalische Quatsch, könnt ihr euch ja denken. Ja.
Das ist ein Bild für die Götter gerade. Es ist ja ein Podcast hier, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Was hättest du dir?
Nee, ich
muss mir Gedanken machen. Ich bin Frauenarzt, jetzt frage ich gerade.
Was bist denn du noch alles, Frank?
Ja, man muss flexibel sein.
Also erstmal, das Bild ist für die Götter. Wir sitzen hier mit zwei Dosen Gin Tonic von Lidl. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Supermärkte. Ganz viele andere tolle Cocktailgetränke in Dosen. Und Pringles-Dosen.
Ich will Späti zum Beispiel in Cottbuser.
Was mit dem Späti?
Da gibt es einen Späti, ja, wegen irgendwie Supermarkt. Es gibt einen Späti in Cottbuser und wir haben einen Spanner und Späti. Das haben wir alle genannt.
Du bist aus Berlin, oder?
Ich bin zwar nicht hier geboren, aber ich bin seit meinem ersten Lebensjahr. Ich komme aus einer anderen wunderschönen Hauptstadt in Europa. Die schönste Hauptstadt in Europa ist welche?
Die schönste Hauptstadt in Europa?
Schönste Hauptstadt in Europa.
Berlin, ich liebe Berlin.
Ja, klar, aber Berlin ist ja nicht immer nur schön. Aber die schönste Hauptstadt in ganz Europa ist welche? Da bin ich geboren. Jetzt kommst du.
Oh, nee, ich weiß es nicht. In Europa? Weiß ich nicht. Sag. Nicht kauen, Frank, sag.
Die Roma, in Rom.
Sehr, sehr schön. Und im Sommer viel zu warm. Aber schön.
Ja, geht im Winter hin.
Nice, ja, muss ich machen.
Berlin ist im Sommer kalt, das ist mir auch neu. Also, die nimmt sich ja nicht für heute Tage.
Ja. Aber Frank, tatsächlich, du bist, wahrscheinlich kennen dich viele auch gar nicht unbedingt als Frank Winter. So heißt du zwar auch auf Instagram.
Paar kenn mich vielleicht von ganz früher. Ich hab mal so mit 16 Jahren ich mal im Fußballtor gestanden, in der Mutter Pankow. Ungefähr eine Woche. Also E2 kenne ich bestimmt auch daher, weiß ich nicht. Ja, da war ich mal im Fußballverein. Eine Woche. Jungs, falls ihr mich noch, ich war schlecht, weiß, aber ich hab's versucht. Das war meine Karriere im Fußball, ja, nur mal so. Hm?
Ich war mal einmal in einem, auch etwa eine Woche im Tischtennisverein.
Oh, Tischtennis konnte ich gut schmettern.
Das war super.
Aber ja. Das war noch.
aber die Leute kennen dich wahrscheinlich. Also daher kannte ich dich.
Sesamstraße vielleicht. Ich habe 5 Jahre, aber viele nicht wissen, 5 Jahre als Praktikant in der Sesamstraße gearbeitet.
So was Großes Blaues warst du?
Nee, als Samsung. Samsung
ist der nicht groß und blau?
Nee, der ist groß und braun. Das ist ja Bier. Und dann haben die aber nach 5 Jahren gemerkt, dass ich nackt bin. Weil ich bin halt als Italiener sehr stark behaart. Und dann haben die halt gesagt, das geht so nicht weiter.
Aber ich meine immer noch was anderes, Frank.
Ja.
Ich meine Berlin Tag und Nacht.
Ja. Ja. 14 Jahre, Dicker.
14 Jahre?
Ja, ich war kurz im Casting, habe gesagt, ja, boah, weiß ich nicht, mal kicken, habe ich noch. Zack, 14 Jahre.
Wirklich? Hast du dazwischen geschoben, das Casting? War das nicht, hat es nicht viel
Nee, war nicht geplant,
Ja.
Aber wir waren halt in der Nähe.
Ja, und dann hat es geklappt. Wie läuft so ein Casting ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich hoffe, die sind wahrscheinlich nicht mehr so wie früher, weil es wäre besser, weil heutzutage, weil da manchmal vom Casting kommt. Liebe Kollegen, falls ihr jetzt zuguckt, ich muss leider kritisch werden. Das Casting ist aber so, dass die Leute, das ist ja jedes Casting, damit du, sag mal, für eine bestimmte Person, für eine bestimmte Rolle, für eine bestimmte inhaltlich oder Klischee oder so, auch die richtige Rolle dann casten. Das ist ja eigentlich der Sache von der Casting, vom Casting. Entweder kann der was, kann er nicht oder passt der überhaupt in das Rollenprofil. Oder? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Schweden suchst, dann solltest du nicht irgendwie
dich zum Beispiel.
Einen asiatischen Kubaner nehmen. Das ist immer schwierig. Also wisst ihr, wenn du Klischees machst, wieso, ich könnte durchaus einen Schweden spielen.
Ja?
Alter Schwede zum Beispiel. Doch, das macht man. Nee, bei dem Casting machst du, spielst ein paar Situationen durch. Und scheinbar war ich da nicht schlecht genug.
Und dann haben sie dich genommen.
Ja.
Und jetzt bist du.
Ich bin der Einzige, Jahre ich und Lutz noch. Wir sind die Einzigen hier. Lutz, falls du, wirst du nicht sehen, Lutz, weil Lutz sieht ja kaum noch was.
Wir laufen auch nur. Rolle du bist so. Pete, bist du. Jetzt sage ich schon Pete. Weil du heißt,
ich weiß ja, dass du mich meinst, weißt du?
Ja, weil du hast. Also. Nee, ich gestikuliere einfach so, okay. Sehr viel. Ich dachte, du bist Italiener.
Ja, sie. Ja, aber dann machst du doch. Ja, klar. Na, aber du ja nicht.
Nee, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber mit dir verliere ich heute, glaube ich, ein paar Mal den Faden. Ich muss auf Zack sein hier gerade, wie sonst was. Es ist wirklich, wirklich, wirklich crazy. Ach, genau. Ich habe dich gerade Pete genannt, weil für alle, die jetzt auch nicht mehr hinterherkommen, Frank heißt in der Rolle, die er spielt, in Berlin Tag und Nacht.
Piet Berger, der hat seinen Nachnamen. Das wissen viele nicht, aber
ja. Wie Piet Berner?
Piet Berger.
Berger, okay.
Ja, bitte konzentriere dich mit Zeit, stellenweise.
Ja. Es fällt mir jetzt schon schwer und ich habe schon ein paar Schlucke.
Der ist seit 14 Jahren verheiratet mit Ingeborg Berger. Viele wissen, Ingeborg ist sehr stark behaart und ist ungefähr 14 Zentimeter groß.
14 Zentimeter?
40, ja, 14, 40, irgendwie so hoch. Na, Ingeborg ist ein Mops.
Also man
ist die
muss
einzige Frau, die dauerhaft in seinem Leben sagen wir mal, verweilt. Alle anderen Frauen sind stellenweise immer nach einer Woche weg. Es ist wahrscheinlich ein Sozialproblem, keine Ahnung. Du warst ja auch nicht lange da.
Man muss bei Frank, glaube ich, verstehen, und ich weiß nicht, ob ich das tue, aber es basiert ganz, ganz viel auf Ironie, was hier passiert. Also ich bin mir relativ sicher. Frank, wie haben wir uns denn kennengelernt? Ich will das den Leuten jetzt mal erzählen, weil es ist eine lustige Anekdote. Soll ich's erzählen?
Ich kannte sie vorher nicht, weil ich gucke ja nie Pornos. Jetzt sag ich, warte mal, oh Gott. Aber sagen wir mal, zu meiner Zeit, die sind alle tot. Und da habe ich gesagt, jetzt gucke ich die nicht mehr. Wenn die tot sind, ist so ein Porno auf Dauer. Irgendwie, sag mal ehrlich, es ist schwierig. Ist fetisch, aber meiner nicht. Okay, ich war so weit stehen geblieben. Nee, war sie mal Komparsin bei uns, hat mal so eine kleine Rolle, so eine typische Klassikerrolle. Pete in Matrix, kleines Gogo oder was? Gogo oder was?
Keine Ahnung. Ja, Gogo, irgendwas.
Was Pete, sagen wir mal, zu einem amorösen Situationen hinreißen lässt. Ja, weil er ist ja auch nur hormonell bedingt und der kann sich nicht immer unter Kontrolle haben. Deswegen dachte er vielleicht hier und da, er lackiert die mal. Ich weiß nicht, was man so macht als männliches Säugetier. Jedenfalls mit so Krankenschwesterkostüm. Total sinnvoll.
Nein.
Ich schwöre, du hast ein Krankenschwesterkostüm.
Ich schwöre, ich hatte keinen Krankenschwesterkostüm.
Doch, natürlich hast du eins. Weißt du genau.
Ich weiß das auch. Ich habe gar kein Krankenschwesterkostüm.
Nein, haben sie die jedem. Das haben die immer dabei. Die haben die 100% so Krankenschwesterkostüm angezogen. Mit so einem weißen Rockkreuz, wie eine Krankenschwester aussieht.
Bitte?
So ein Rock, der, sagen wir, auf 14
Meter Pension
fällt.
Weißer Rock im Kreuz klingt eher wie
ein Rote Kreuz. Das ist eine, eine klassische Krankenschwester.
Also ich glaube, da geht deine Fantasie mit dir durch. Ich habe das Gefühl, ich hatte das nicht an.
IKK krankversichert und da sind alle Krankenschwestern, also ich kann da vom, also von Haus. Okay. Nee, warte, ja, jedenfalls warst du irgendwie auffällig gekleidet, im positiven Sinne. Und ich bin, was für viele, jetzt muss ich mal positiv für mich reden, weil man denkt, wenn man Piet nur kennt aus der Serie, frauentechnisch, sag mal so, er ist nicht immer, Konkurrent mit den allgemeinen, Bestimmungen. Weißt du, was männlich, weiblich, säugtier, sagen wir, untereinander, so, sozialen Bereich angeht. Also, hier und da verlässt er den Pfad der Tugend. Was ich sagen will, aber hinter der Kamera bin ich dann mal sehr respektvoll und frag die Mädels mal vorher, wenn ich das mache, ist es okay, wenn ich das mache, weil ich mache das Schlimme. Weißt du?
Nee, ich kann das auch bestätigen.
Außer mit der Hände. Ansonsten mache ich ganz Schlimme. Und frag vorher. Und ich wusste nicht, wer sie ist.
Und das ist halt das Ding.
Im Erwachsenenbereich, dass man zwischenmenschliche Filme dreht.
Ich bin nämlich grundsätzlich bei Berlin Tag und Nacht manchmal als so Komparsin gebucht worden. Und weil die halt wussten, dass ich Erotik mache.
Bietet sich an. Ja.
Genau, bietet
Spielst
sich das dann an.
Spielst du oft Postboten und
und Nonnen.
Und die Trinke.
Genau. Fragen sie mich dann halt mal, ja, kannst du irgendwie ein Gogo sein, bla bla bla. Und dann die Szene, wo ich angefragt wurde, um die mit Frank bzw. Pete zu drehen, war, genau, das, wir waren so Backstage, irgendwie so um uns rum.
In unserem Getränkelager.
Im Getränkelager, danke, genau, im Getränkelager. Und ich gebe dir einen Blowjob und dann kommt irgendjemand rein und erwischt
uns. Hose runter, jetzt fällt mir wieder ein. Ich hab's verdrängt. In die Hose runter, ist wie so ein... Merkwürdig Bild für mich auch. Ich musste die Hose runter, also ich musste vorher mit Hose runterstehen.
Genau, und das war so ein bisschen, und ich weiß nämlich, dass du
ich
mich
war aber
gefragt
nicht, also
hast.
Es sieht für die Kamera, es wird blöd. Ich war nicht wirklich nackt, sonst würde der Kameramann stolpern.
Du hattest.
Ton hinfallen, deshalb will ich dir
physikalisch nicht. Du hattest auch gar nicht so doll deine Hose runter, weil ich weiß, tatsächlich, ich weiß nämlich, dass du mich gefragt hast, weil ich war ja mit meinem Kopf auf Höhe deines Schritts.
Und
dann hast du mich gefragt, ob das okay ist, wenn du dein...
Wenn ich dir ein Ding auf den Kopf lege. Ich hab einfach gefragt, ist es okay, wenn du nochmal in der. Wenn du jetzt auch noch sehen an die Taschenlampe kommst. Ich habe gefragt, ob das okay ist.
Du hast gefragt, ob das okay ist, wenn du deinen Reißverschluss aufmachst, weil du für das Bild, wenn wir erwischt wurden, gerne diese Bewegung, die Zumachtbewegung gehabt hättest. So. Und das fand ich aber cool, dass du das gefragt hast.
Ja, eben.
So. Und dann habe ich gesagt, ja, ist vollkommen in Ordnung, weil es kann natürlich für jemanden, der jetzt, da jetzt.
Naja, ist respektlos, wenn man die Frau nicht, wenn die Frau kniet vor dir und du machst einfach vor ihren Reißverschluss. Also, das finde ich schon ein bisschen. Aber okay.
Wenn da schon der Kopf auf Höhe des Schritts ist, dann ist es schön zu wissen, dass jetzt vielleicht noch der Reißverschluss aufgeht oder nicht oder ich da was sagen kann. Aber das fand ich cool, dass du das da gefragt hast. Also, sollte auch so sein, ne? Also, Basic Minimum, aber trotzdem.
Aber lieber, wenn ihr zu Hause, sagen wir mal, mit eurer Frau 20 Jahre verheiratet seid, ja, und einmal im Jahr, sagen wir vielleicht Weihnachten oder ihr habt mal die Trunk Gin Tonic dabei und plötzlich sagt die Mensch irgendwie hormonell, wenn ihr denn eure Frau und eine Frau habt, ist es okay, wenn ihr das mit Reißverschluss macht. Das ist vielleicht dieselbe Situation. Da müsst ihr einfach spontan einfach machen. Das ist, also man muss gucken, welche Situation das passt.
Ja, kommt drauf an, wie man sich gut kennt, genau. Piet, du musst auch...
Wenn du mit der Frau 40 Jahre verheiratet bist, dann kennst du die, glaube ich.
Ja, das stimmt allerdings. Aber du musst auch nicht die ganze Zeit in die Kamera reden. Du kannst auch mich angucken.
Wir kommen leider aus einer Ecke. Wir dürfen nie in die Kamera reden.
Ich wollte gerade sagen, du kommst nicht aus einer Ecke. Du guckst beruflich nicht in die Kamera.
Dann ignoriere ich euch. Kamerablick, Abbruch.
Aber genau, du kannst auch mich angucken. Nee, genau, aber es war auf jeden Fall sehr, lustig, weil, du wusstest irgendwie nicht, dass ich Porn mache und dann wird man schon ein bisschen, also man wird vorsichtiger behandelt und wenn die Leute das denn wissen, ich mag das aber auch vorsichtig behandelt zu werden.
Wenn man weiß, dass du Porn machst, dann behandelt man dich nicht vorsichtig. Ich könnte dich trotzdem fragen, aber dann werden mir sicher schreiben, wie es vielleicht nicht so ungewohnte Situation ist, aber ich könnte fragen trotzdem.
Genau, richtig. Nee, aber ich kann mich nämlich erinnern, das erste Mal, dass ich für Berlin Tag und Nacht eine Komparsensache hatte, das war, da habe ich irgendwie von, wenn ich mich richtig an den Namen erinnere, von so einem André war, der Rollenname, habe ich in One-Night-Stand gespielt und sollte morgens quasi nackt durch das, WG Wohnzimmer laufen. Ja. So. Und dann haben halt die anderen Schauspieler da halt irgendwie gesagt, oh krass, dass du das machst und bla 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 und immer in den kleinen Pausen, auch wenn sie nur 20 Sekunden waren, um wieder an den Anfang der Szene zurückzugehen und nochmal zu drehen, kam immer sofort jemand angerannt mit einem
mit einer Kamera und mit Handys und machen sofort Fotos.
Mit einem Bademantel, um mir das umzulegen und ich hatte sogar, ich war ja gar nicht komplett nackt, weil ich hatte so Nippelpatches und ich hatte so einen
Habe ich übrigens auch, sieht man nur nie.
Deine Nippelpatches.
Ja, mein Leben lang. Müsst ihr mal drauf achten. Aber wie gesagt, ist nur meine Anekdote. Okay.
Und so einen Nude-Slip. So, also ich war gar nicht komplett nackt. Und es war so komisch, weil ich fand das so quatschig. So, und es war auch nicht kalt da. Aber es wurde halt sehr doll. Und dann wurde ich halt auch gefragt, ja krass, dass du das machst. Habe ich gesagt so, ja, für mich ist das überhaupt gar kein Ding, weil ich drehe normalerweise Pornos. Und dann war so, ach so, okay, got it.
Na dann lass auf einer Flasche sitzen.
Nein, ich werde ja nicht anders. Ja. Aber das ist schon, der Kontext gibt den Leuten manchmal so, aha, okay, gut. Gut, alles klar. Ja, aber das fand ich tatsächlich immer ganz lustig und ich finde auch Berlin Tag und Nacht ist eine sehr, sehr spezielle eigene Welt, weil das ist sowas zwischen, also es ist schon geskriptet, aber es ist so, real. Es ist sehr real und spontan.
Authentisch, sag ich
genau,
mal.
Also weil die Texte, die Texte geben ein Thema vor, aber dann kannst du das spielen eigentlich wie du möchtest und das finde ich ziemlich krass.
Ja, aber das ist ja Trick dabei. Dadurch kriegst du Authentizität hin, ne? Also wenn du jetzt aber generell die Zeit, guck dir mal die Entwicklung des deutschen Films an. Nochmal ab Jürgen Vogel, sag mal, ja, bleibt dran, wie sie alle heißen. Von der Schauspielschule irgendwie geflogen, weil ich total sympathisch finde, habe ich auch mal probiert. Aber das ist eben
von der Schauspielschule zu fliegen, hast du probiert?
Ja. Ernst Busch damals. Nee, aber Jürgen hat es auch so schön beschrieben, weil du kommst da hin, du willst halt Schauspieler werden, aber du willst, deswegen war der deutsche Film plötzlich so erfolgreich, weil der plötzlich anfing mit Authentizität. Dieses alte Genre vom Theater und so weiter, dass du Sachen spielst und die Leute merken, dass du spielst und plötzlich merken die Leute nicht mehr, dass du spielst, weil die denken, ist echt. Und dann macht so ein Film plötzlich Spaß, ja. Weißt du? Und so, und deswegen waren wir da einfach nur so erfolgreich. Und wo wir nicht das erste Mal diese Idee hatten damals, da gab es nochmal in München mal so eine Abschlussklasse Norbert, vielleicht kennt ihr ihn ja im dritten WDR liefst mal. Und wir hatten so, ursprünglich haben wir so total, dass es dokumentarisch ist, aber deswegen, die Authentizität ist einfach für die Zuschauer wie geiler, du kommst halt besser hin und glaubst dem nicht einfach mehr.
Ja.
Deswegen ist das wichtig. Deswegen waren damals die deutschen Filme so erfolgreich, weil die einfach viel authentischer waren als diese alten Theatersachen, ja. Wo man was spielt, weißt du, größer machen, tun, aber überhaupt nicht realistisch.
Wie bist du da reingekommen, in diese Art und Weise zu spielen? Weil was hast du vorher gemacht? Hast du vorher Schauspiel gemacht?
Ja, ich hab schon ein paar Sachen für Fernsehen gemacht, so weit vor, aber die Sache in Berlin Tag eigentlich nicht. Also ich hatte eine Künstleragentur und hab so Leute wie euch verkauft zum Beispiel. Nee, so also Künstlerin im breiten Sinne. Auch mal ein paar Striprennen und so weiter und da kamen wir halt dann zu der Produktion, die haben halt bei mir meistens so eine Mädel wie dich gebucht. Also nicht Pornodarsteller, sondern Leute, die dann eben ein bisschen freizügiger waren und so weiter.
Ja.
Und bis sie irgendwann mal eine von den Producern meinten, jetzt fangen wir an mit so einem Klischee von so einem Diskothekenbetreiber, so Klassiker. Und du wärst da der Richtige. Da gab ich, meine erste Reaktion war Bullshit. Ich habe das eh mal gemacht, ich fand das toll, aber ich habe gesagt, ich habe jetzt keine Zeit und war ja noch meine Agenturchef. Es gibt eine Folge, vielleicht wissen ja keine, eine Folge mit einem Fake-Pete, mit einem Ersatz-Pete, weil ich da keine Zeit hatte und so.
Wirklich? Ja, sieht der aus wie du?
Nee, natürlich nicht. Und das war alles eine Katastrophe und dann haben die mich wirklich bekniet dann irgendwie so, dass ich das wirklich weitermache. Und dann haben sie mich überredet und dann war dann das passiert, 14 Jahre.
Oh, crazy.
Verrückt.
Aber der sah nicht...
Ich habe den noch nicht gesehen. Ich muss mal gucken, was er ist. Ich muss zurückscrollen mal auf RTL. Wo läuft, wo kann man streamen mittlerweile? RTL Plus,
das weiß ich nicht.
Zurückscrollen, glaube ich, in der dritten Folge, ich bin ja fast seit Anfang an dabei, in der vierten, fünften Folge oder so, ich habe es mal in der Folge mit nicht gespielt, war wohl eine Katastrophe.
Ja. Wie ist denn das, falls ihr euch wundert, falls ihr so ein Donnern hört manchmal im Hintergrund, Pete haut auf den Tisch. Also entweder entschuldigt das oder Pete lässt es einfach.
Berlin ist immer schlechtes Wetter, Leute, immer schlechtes Wetter in Berlin.
Was? Es ist immer schlechtes Wetter in Berlin. Heute ist es schon dunkel. Ich finde das total schlimm, dass es irgendwie um 16, 17 Uhr schon dunkel ist. Ja, ich weiß, gestern auch, die Tage eh. So.
Wenn du Kreislauf hast, auch oft. Guck mal, da filmt einer mit.
Wie ist denn das?
Weiß ich nicht. Was genau meinst du?
Du bist so schnell im Reden. Italiano. Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich krass.
Das ist mein Produkt, liebe Produktion, ihr wisst genau, was sie meint. Das ist mein Problem auch immer. Die sagen, man muss ruhiger und muss langsamer reden.
Ich wollte gerade sagen.
Ihr müsst einfach schneller zuhören.
Meckern die manchmal, dass man so ein bisschen.
Muss ich leider zugeben, ja.
Ja? Okay.
Oder früher, wo wir noch so viel so, wie hieß das noch? Machen wir ja nicht mehr so oft. Boah, bin ich durcheinander. Oder also nicht jetzt wie dir, aber. Wie hieß der denn noch? Keine Ahnung. Erzähl euch später, wenn wir so Sachen, wenn wir so Kurzaufnahmen hatten, wo wir da kurz ein Statement abgeben mussten vor der Kamera. Und da haben die mir diskutiert, dass ich nicht still, ich muss stillstehen vor der Kamera und was sagen. Und ich habe mir die diskutiert, ich habe mich nicht ein bisschen bewegt. Und wenn man die Kamera anmacht, dann siehst du, wie ich dann rumhüpfe und so mache.
Ja,
ja. Ich schwöre, ich habe nur so da. Aber
ja, man kriegt das
Es ist genetisch für eine Italiener nicht möglich. Das ist so, geschieht im Krankenschein so. Liebe Italiener, immer ehrlich, hat sich von euch schon mal irgendwann im Leben nicht bewegt? Wie denn? Wo denn? Wann, wenn ihr tot seid, nicht mal?
Ich bewege mich auch voll viel. Ich habe irgendwie ist über ja die Jahre auch so Vorteil. Mit dem, ja, das ist true. Aber auch beim Reden. Ich merke auch bei den Lipgloss-Aufnahmen. Oh, komm,
du könntest auch eine, aber du wärst, wärst aus dem Süden. So.
Findest du? Hast du das Gefühl? Augen.
Wo kommst du denn
her? Weil ich aus Deutschland, weißt du, Deutschland, langweilig.
Ursprünglich.
Wir sind auch nicht ganz sicher.
Deine Oma
kann
immer im Ausland gewesen sein, hat vielleicht mal war auf Kur oder so.
Ja, who knows? Wir kennen tatsächlich meinen Opa nicht. Also ja, deswegen, du keine Fuchs. Ahnung. Ja. Who knows? Ja, ja, ich weiß es nicht. Sein. Aber ich habe dunkle Augen, aber blonde Haare. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ich werde relativ braun blond? Auch. Die sind wirklich blond. Aber die sind nicht so, also nicht so blond, wie sie gebleached sind, aber ich habe dunkelblond vielleicht. So,
wenn ihr wisst, welche Haarfarbe die Frau wirklich hat, müsst ihr eigentlich nur, dann kommen wir zurück zu dem Reißverschluss, weißt du?
Aber ich habe.
Müsst ihr nur die Reißverschluss aufmachen, dann seht ihr,
stimmt,
was wirklich los
ist. Aber meine Intimbehaarung ist dunkler als meine Haarfarbe.
Siehst du?
Also das auf jeden Fall. Aber die ist auch dunkler als meine Naturhaarfarbe. Würde ich sagen. Und ich habe leider nicht so viel Intimbehaarung. Ich will mir immer so einen Busch wachsen lassen. Wie ist es bei dir mit Intimbehaarung? Rasierst du dich, oder?
Früher vielleicht, aber zur Zeit hängt ja teilweise aus der Hose raus. Es ist ja ekelhaft. Wie gesagt, ich war 5 Jahre Samsung bei der Sehnsuchtstraße, bis sie gemerkt haben, der hat ja kein Kostüm an. Der ist ja nackt. Es ist, aber wir Italiener, liebe Italiener, wisst ihr, was ich meine? Wir haben Haare an Stellen, wo ihr nicht mal Stellen habt. Hier, meine Handfläche ist zum Beispiel nicht behaart.
Das ist gut. Das wäre auch wahrscheinlich ein bisschen, aber im Winter wäre es praktisch.
Aber für so eine Kuschelisolation, wenn man jetzt ein Porno drehen würde, würde viel mit der Hand arbeiten.
Na, ja, aber und dann schwitzt man an der Hand und dann wird das so, was sind das heute für komische Gespräche? Ja, cool. So, ich wollte dich mal fragen, weil das interessiert mich total. Weil ich ja jetzt auch, ich komme ja aus einer Ecke, wo einfach Sex sehr schnell im Vordergrund steht und wo du was drehst, um Sex zu filmen und um Sex zu haben. So. Aber wenn ihr jetzt dreht, dann da geht es ja nicht um Sex, dann geht es ja um Schauspiel. Ja. Und wenn ihr dann zum Beispiel eine Szene habt, eine Sexszene, so wie jetzt mit mir oder vielleicht noch mehr. Ja, aber es ist, also
aber da kann ich, glaube ich, für alle
Knutschen oder mit Sex.
Da kann ich, glaube ich, für die gesamte Branche reden. Ich glaube, da wird mir jeder Schauspieler recht geben. Wenn du im Film so eine Sexszene siehst, bestimmt, hoffentlich im Gegensatz zu euch, ist wahrscheinlich die unerotische Situation ever. Also,
ist nicht erotisch. Ist man da, muss man da
auch. Also kann helfen, aber meistens ja auch nicht. Also, aber eigentlich nicht. Also eigentlich, weil du ja auf alle mögliche achtest und so machst, tust und so. Also hat dem Augenblick eigentlich überhaupt nichts mit Erotik zu tun. Also eher so eine, Weil es geht ja meistens um die Sex, du bist ja konzentriert, wie es aussieht und bei der Kamera, du bist ja immer im Gedanken, ja, bei der Kamera, du siehst dich ja mal selber. Und
das ist so krass, also, aber weißt du, dass du quasi ziemlich doll auch das Gefühl beschreibst, was ich habe, wenn ich ein Porno drehe?
Na, ihr Frauen seid ja immer von Vorteil, aber wenn du als Mann Porno drehst,
musst
du ja auch wirklich in welcher Stimmung sein, ein bisschen in Rage sein, sonst sagen die, was ist denn los da?
Aber total unabhängig davon auch einfach, bin ich einfach auch sehr, man ist sehr konzentriert auf das, was man da, also auf die, wo ist die Kamera, wie sehe ich aus, also diese Geilheit, die kann kommen, wenn die Chemie irgendwie total stimmt und bla bla bla, aber eigentlich,
aber da kommen wir wieder zu uns,
es ist wie Nacktsport, sage ich gerne.
Ja, aber da sage ich wieder, ich glaube, da sind eure User ja nicht so viel anders, gerade Männer sind relativ einfach, sag ich mal. Männer sind so einfach gestrickt. Deswegen, wenn du gute Porno machst, ich glaube, deswegen funktioniert irgendwann diese alte Schiene von diesem Privatporno so gut, weil die Männer plötzlich fühlen, das ist authentisch. Das ist echt.
Authentisch geht gut.
Deswegen, genau. Und deswegen, wenn ihr sowas macht, ist vielleicht auch nicht von Vorteil. Deswegen, seid authentisch. Und wenn du plötzlich nur noch für die Kamera arbeitest, das merken Männer. Wenn die auch so doof sind, aber Instinkt haben, die merken halt, nee, das tut nur so.
Aber
dieses Klassiker, boah, das wollen wir uns Palästen-Pornos so angucken, tun. Zum Beispiel der Klassiker. Und dann guckst du dir. Dann guckst du dir zwei Frauen an, wo du immer wie weißt, die haben noch nie miteinander oder die sind keine Lesben. Dann ist das einfach auch nicht interessant für so einen Mann.
Ja, es sind 10 Themen auf einmal, die du gerade ansprichst. Aber ja, total. Also Lesbenporn ist auch so ein
Nee, Ding. Aber nur denn, also, weil oder man sagt, halt, der Klassiker, Männer wollen sich mal Lesbenporn angucken. Aber nur wenn es authentisch ist, Leute.
Aber das geht mir ja genauso. Also ich bin zum Beispiel, ich stehe ja auf Frauen und bei mir ist das, also ich finde, ich sehe das den Frauen auch an, wenn sie irgendwie nicht so wirklich Bock aufeinander haben und es tut auch schon ein bisschen weh manchmal. Aber ich muss sagen, also auch wenn ich sage, für so, also es gibt ja den privaten Porn, den man irgendwie zu Hause oder den Amateurporn, den man zu Hause in den vier Wänden dreht und der geht in Deutschland ja sehr gut. Deswegen geht ja auch Webcamming so gut. Richtig. Aber dann, wenn du einen Film drehst, wenn du eine Produktion hast, wenn du an einem Set bist, da stehen 10 Leute um dich rum. Du hast eine Visagistin gehabt, deine Haare wurden gemacht, da gibt's Catering, hier
obwohl
ist Ton.
Porn ist ja für Männer,
bla bla bla.
Die Männer ist so scheißegal.
Dann hast
dass
du.
Jetzt grad schwingt, dass die Haare gut liegen. Das glaube ich
nicht. Naja,
so
aber So das gibt ja auch einen Markt dafür. Vielleicht ist nicht der deutsche Markt.
Ihr redet euch so ein.
Ich glaub, aber ich finde
ich bin ein Mann übrigens, falls du noch Kinder feststellst. Ich glaube, ich kann da für die Männer reden. Die sind mir so primitiv, so einfach. Die sind einfach strikt. Macht ja nicht so wichtig.
Stimmt, aber es kommt doch auf die...
Macht den Kick und macht irgendwas Besonderes oder so weiter. Aber mehr muss ja gar nicht machen. Aber die ganze Geschichte mit Licht und Haare schön... Uninteressant.
Für dich vielleicht nicht, gibt immer Leute, die wo das auch super ankommt. Ja, zum Beispiel
20%, die kommen aus Stuttgart.
Aber nee.
Und sind 2 Wochen in Berlin, sagen, wir können Berliner wissen.
International auch total. Also der amerikanische Porn, den man sieht, das ist sehr, sehr, sehr viel ausgeleuchtet. Und es gibt ganz, ganz tolle Filme.
Ja, klar,
und ganz, ganz viele tolle verschiedene. Also ja. Es kommt halt auf die Vielfalt an. Aber ich glaube, alles...
Auf den Mann wichtig, klar.
Sonst
aber,
würde
aber
das...
Authentizität ist halt wichtig, glaube ich.
Ja,
und ich mag die amerikanischen Porns immer nicht, weil die einfach nicht authentisch sind.
Aber du kannst auch authentisch sein. Du kannst auch authentisch sein.
Bist du authentisch oder bist du nicht authentisch?
Ja, sage ich ja. Aber du kannst. Ich sage ja nicht, du spielst deine Authentizität, aber du kannst auch authentisch sein, wenn du an einem großen Filmset bist und miteinander einfach irgendwas kreierst. Es ist doch genauso wie beim Hollywood, bei einem Hollywood-Film.
Genau, deswegen bist du ein guter Schauspieler, wenn du wirklich die Rolle plötzlich erlebst, weil du nicht spielst, sondern weil du bist gut eine Messe
weg. Na genau, und vielleicht ist es aber, es ist ja gar nicht so weit weg vom Porn einfach. So, also so Filme funktionieren ja irgendwie auch. Und so
ja, ich weiß, was du meinst. Du kannst trotzdem authentisch und gut, und trotzdem die schön qualitativ machen. Aber ich sage, ja. Das ist nicht das Wichtigste. Ich meine, es gibt so viele amerikanische Produktionen, die qualitativ toll, geil mit Licht, toll, mit toller Technik, tolle Bilder. Aber du merkst trotzdem als Mann, ist alle Kunst halt, Kunstbrüste, Kunst, also nur noch und so. Und dann stöhnen die auch übertrieben und so weiter. Und dann bist du als Mann dann raus.
Aber ich glaube, es gibt einen Abnehmer für alles. Ich glaube, es ist also gerade Erotik und gerade Porn. Es gibt so viele verschiedene Leute, stehen auf so viele verschiedene Sachen. Und wenn das überhaupt gar keinen Abnehmer hätte.
Das würde immer so sein. Aber ihr macht ja, ich meine, letztendlich bist ja, da kommt ja alle BWL wieder durch. Die Masse macht's, ne? Und wenn du die Masse, ist trotzdem wahrscheinlich so wie ich und die stehen auf Authentizität.
Aber mir hat das
wenn du viel Geld verdienen willst, dann mach für die Masse.
Mir hat das total...
Für die drei Leute, die auf Tonschuh
stehen. Ja, aber du kannst auch Sachen machen, weil sie dir einfach Spaß machen. Und mir hat es zum Beispiel total Geld damit Spaß gemacht. Ja, geht ja auch noch um andere Sachen im Leben.
Ja, aber du musst ja auch von was leben, Hase.
Ja, das weiß ich, das weiß ich. Aber also mir hat das zum Beispiel total... Was denn?
So eine Büchse hier.
Das ist, ich habe leider nur eine geholt.
Das sind große, anrüchige Porno-Business hier. Eine.
Ja, wir haben begrenztes Budget, weil wir verdienen ja nichts, weil die Pornos nicht mehr funktionieren. Nee, aber ich finde es tatsächlich, also mir hat es immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, für professionelle Produktionen zu drehen, weil das eben genau das ist, was finde ich, was spannend, Nee, das stimmt nicht. Du verdienst ehrlicherweise an deinem eigenen Content, weil du da länger was für hast und du verkaufst deine Rechte nicht.
Ach, okay.
Du verdienst einmal, wenn ich zu einer Produktion gehe und ich drehe für die einmal, dann sage ich, okay, guck mal hier.
Das wird mal interessant, da kenne ich mich
ja
nicht aus.
Ja, also
du drehst für die einmal und hast trotzdem deine Rechte nicht abgegeben. Also du kannst dann, wie die machen, die drehen die ganzen Film und du kannst trotzdem dran verdienen.
Nein, eben nicht. Ich habe quasi mein Recht dann abgegeben, ich für den Tag bezahlt werde. Und dann können die aber über den Content so verfügen, wie es eben im Vertrag steht. So. Aber grundsätzlich, wenn ich meinen eigenen Content mache, dann kann ich ja entscheiden, auf wie viele Seiten packe ich den, wie lange lasse ich den online, packe ich den in 10 Jahren nochmal rauf und so. Also da kannst du perspektivisch mehr Geld dran verdienen. Und hätte ich das auch schon früher gemacht, hätte ich damit auch mehr Geld verdienen können. Aber ich habe es gemacht, weil es mir halt so viel Spaß gemacht hat. Und weil es bringt eine andere Idee in Sex rein. Und zwar, finde ich, ist dieser private Sex, den zu filmen, das ist schön und gut, aber ich finde, dann bleibt er genau das, was er ist. Halt was Privates in den eigenen 4 Wänden, bla bla bla, ist nett. Da klar kannst du dir auch irgendwie 10 Männer nach Hause holen, dann ist es mal ein bisschen freaky oder so. Nein, habe ich nicht gemacht, aber theoretisch. Ja, und authentisch. Warte. So, und aber ich finde ein ausgeleuchtetes Set, was wie ein Movieset ist, wo du Sex hast, bringt eine Sicht auf die Sexualität, die für mich unglaublich geil und erfrischend ist, weil es ist eben nicht zu Hause, es ist eben nicht, aber ich bin trotzdem authentisch ich, aber es macht mich auch geil, wenn da Leute drumrum stehen, die Kamera da ist, es ist sowas von scheiße
hell. Wenn du zu Hause nochmal, du bist mit deinem Freund zu Hause und wohnst,
Mit meiner Freundin.
Mit deiner Freundin, okay. Wir sind in Berlin übrigens, Leute, merkt, ist völlig egal. Mit deinem Hund, mit deiner Freundin, mit der Nachbarn.
Ich wär auch in Buxtehude mit einer Frau zusammen, aber okay.
Ja, aber in Berlin ist so. In Berlin ist oft die Freundin, die war vorher auch, denn, aber egal. Jedenfalls bist du mit der zu Hause und so 2015, nach, 21:45 nach dem Tatort legst du die Pferdedecke auf die Couch und wenn du dann aber so drei Scheinwerfer hinstellst und vorher ein bisschen Make-up machst, dann ist es was anderes?
Nee, ich verstehe die Frage irgendwie gar nicht so.
Da weil du ja so alle ausgeleuchtet und große Produktion, weil ich dachte, die das so um die drum rum. Aber du musst schon die Produktion,
also diese
Situation muss also anders sein.
Also auch wenn ich zu Hause Scheinwerfer aufstelle, habe ich nicht das Gefühl, wie wenn ich bei einer großen Produktion bin. Also
ist schon was anderes.
Also es geht um dieses ganze Set. Es geht um dieses Setgefühl, dass ich irgendwo hingehe. Ich will
nur, dass Leute die zugucken.
Dagegen habe ich nichts. Das macht mich jetzt nicht besonders geil. Aber es ist einfach, es ist so eine crazy Erfahrung, weil eigentlich irgendwas, was du eben sonst immer zu Hause machst und was irgendwie auch mal nicht gut ausgeleuchtet ist oder so, einfach was so ein bisschen in der Nische ist, in der Ecke, packst du komplett auf den Präsentierteller. Und das finde ich das Reizvolle. Und ich glaube, das finde ich das Reizvolle für mich als Darstellerin. Und das werden sicherlich auch andere Leute reizvoll finden, das zu sehen. Wenn sie einfach was sehen, was irgendwie aussieht wie ein Spielfilm. Und plötzlich hört es aber nicht auf beim Rumgemache, sondern plötzlich siehst du die volle Action. Ah ja. Und das ist irgendwie geil.
Eine schöne Anekdote, wenn ich erzählen darf. Ich bin ja, ich bin zwar in Rom geboren, aber ich bin in der DDR groß gewachsen. Wird viele jetzt verwundern, aber das ist lange Geschichte. Ihr Kids da draußen, die DDR nicht mehr kennt. DDR war so eine Idee, vor 30 Jahren hatten wir mal so ein Wissen, aber ja. Jedenfalls haben wir 18 Jahre DDR erlebt, dann ging die Wende auf, also dann war ich erstmal im Westen und hab erstmal so weit kennengelernt wie Sexshop und so weiter. Und war das erste Mal als dummer Ossi damals noch, dumm, aber wir waren ja erfolgreich und wir waren schlau, war das erstmal so eine Videokabine, kennst du das noch?
Nee.
Ach,
kenn ich nicht.
Kennst du das noch? Diese komische, also was ein Sexshop da früher, wie gesagt, heute so hatten, da hast du Videokabinen, da konntest du rinnen und konntest dir den ersten Pornofilm angucken.
Aber in dem Sexshop?
Ja, da hast du Kabinen. Da ist so rinnen und dann.
Ja, ich kenne das aus Filmen.
Ja, das war damals, wo man noch so wurden noch keine Videotheken gehabt. Da hast du Videotheken, aber dann, jedenfalls konnte man da eins gucken, also so Pornovideos mal gucken. Das war so, also die physikalische Vorgabe war interessant, war so, dass du rinnst in die Kabine, machst natürlich die Tür zu und innerhalb der Kabine ist so ein Sitz so. Dann hast du dann meistens hinter dir einen Monitor und vor dir einen Spiegel. Das habe ich ohne jetzt begriffen. Ich habe dann mal mich gewundert, weil der sitzt da der Monitor, habe mich also nicht hinsetzt, sondern stehen blieb, weil ich auf den Monitor gucken wollte. Ich voll Honk, habe nicht vergriffen, dass man sich hinsetzt und dann in den Spiegel guckt. Das war schon zu komplex für mich, aber egal. Und dann hast du so vorne so ein Apparat, wo du dann so 5 Mark damals noch hinwirfst. Und dann lief die 5 Mark 5 Minuten. Dann konntest du 5 Minuten da deine Pornos gucken. Was ich aber als noch nicht so cleverer Ossi nicht wusste, dass man so vor, wahrscheinlich waren da 100 Videos dran irgendwie und so verteilen und du konntest halt mal durchklicken, so, weißt du? Man konnte nicht spulen. Deswegen musste mal kicken, welcher Video gerade in welcher Situation ist, konntest du ja praktisch nicht angehen. Das wusste ich nicht. Werf also mit 5 Mark drin. Das heißt, ich habe 5 Minuten Zeit, jetzt mir den Film anzugucken. 5 Mark, 5 Minuten. Und hatte das Pech, dass der Film bei mir gerade anfing. Und ich wusste nicht, dass man da weiterdrücken kann. Und ich stand da mit Hose offen, mehr muss ich nicht erklären, Jungs, und saß und stand vor diesem Sitz, wo ich zu blöd war, mich hinsetzen, und guckte mir diesen Film an. Und dann kam der gerade so, also Kamin, so, sie kam auch so super attraktiv, so, und dann dachte ich, Dicker, mach hin. Dann hat der so eine Flasche Wein aufgemacht, so die erste Minute, vier Minuten, mach hin. 4 Minuten, dann hat er die Flasche Wein aufgemacht, dann hat er ein Glas herausgeholt, dann war 10 Minuten um, ich denke, drei Minuten, ich hab bezahlt. Und dann gießt er so ganz langsam, eine Minute lang gießt er so ganz langsam mit seinem Strafel oben diesen scheiß Rotwein ein, da, bis sie endlich anfängt, das Ding zu saufen. 4 Minuten, 4 Minuten um, Digga, mach hin, mach dir irgendwann auf, mach ein Kleid auf, irgendwann wie es reißt, und nichts nachwinken. 4:30 Minuten, immer noch nichts passiert. Dann trinkt die Weine aus, dann lachen die Späte an und du flippst in der Kabine aus, weil nichts passiert.
Ja, weißt 5 Minuten ist nicht lang.
Und 5 Minuten aus, da haben die gerade mal ein Glas Wein getrunken, Digga. Und dann dachte ich, das war, dafür
ich bezahlt. Es gibt Filme,
ich wusste,
das
dass man da hoch und runter scrollen kann, dass man irgendwie sich andere Videos angucken kann.
Oh, das war meine
erste
der Schmerz
enttäuschende
noch
Erfahrung in der Sexkabine. Brutal.
Der Schmerz war
so
sitzt noch sehr tief.
Von der BRD
damals. Ja.
Weil ihr uns versprochen habt.
Das war doch ein schlimmes.
Ja,
schlimmes
es gab ein Jahr Erlebnis, aber das war eines der schlimmsten Erlebnisse. Meine Fresse. Wo war ich denn?
Bei Pornos.
Ja. Das war mein erster Porno, den ich so offiziell gesehen habe. Oder auch nicht. 5 Mark. Kann ich die bitte heute jemals irgendwie wieder. Ich weiß noch, wo der war. Hier, Kudamm. Badialan. Hebt's ja nicht mehr.
Hat Pete in Berlin Tag und Nacht manchmal Sexszenen überhaupt?
Ja, klar.
Ja?
Ja?
Also viele? Frauenheld? Bist du ein Macho in der...
Ja, klar.
Bist du ein Macho in Berlin Tag und Nacht und im Real Life? Wie nah ist Pete an Frank?
Die Frage ist auch ein Klassiker.
Bam, bam.
Also das ist schon ein Unterschied. Also gerade die ersten, wenn man guckt, was ein Riesenunterschied ist, die ersten 3-4 Jahre von Pete. Da war ich nicht wirklich Konkurrent, da musste ich auch viel so ertragen. Also da war Pete sehr frauenfeindlich so, teilweise war ihm so, weil die wirklich Klischee bearbeitet haben. Und ich bin froh, dass ich heute diesen Pete, wie er heute ist, total gerne habe.
Okay.
Heute ist er nicht mehr so, der hat nicht mehr Erfolg und nicht jede, weil guck mal, diese, muss ich mal kritisch kurz anwenden. Dieses Verhältnis, also Gogo, er ist ja der Chef von den Diskotheken, die Gogos arbeiten für ihn,
ja.
Und die haben immer alle Sex mit ihm, aber aus meiner Sicht war die immer eine sexuelle Abhängigkeit. Das ist wie Prostitution. Ich fand immer Bild, weil man das verkauft, dann nicht so cool.
Ja.
Die haben halt immer alle mit ihm rumgemacht, aber eigentlich doch auch nur, weil der war ein armer Kerl für mich, der emotional ein bisschen verkrüppelt und musste halt immer seine jungen Dinge haben, damit er sich irgendwie aufwertet. So habe ich die Rolle immer verstanden.
Ja.
Und das war nur deswegen. Das ist aber irgendwie eine finanzielle Abhängigkeit. Und ich finde, wenn man die Kids so was verkauft, ist Kacke.
Mhm.
Und das war damals immer, fand ich so toll, diese als Autor. Liebe Autoren in Köln. Ausgerechnet ihr. Aber gut. Aber heute ist es eben so, dass sie so ein bisschen älter sind und so weiter. Und hat nicht mal Erfolg. Ich finde es viel interessanter, wenn man nicht klappt, wisst ihr, oder so.
Ja, ja, voll. Ja, genau.
Viel
was
lustiger.
Passiert dann?
Meine Lieblingsszene ist über Pete und Bassi. Ihr wisst, wen ich meine. Bassi war so ein Kumpel von ihm, der so einen BWL gemacht hat, so ein guter Freund. Pete wollte Basti immer erklären, wie mit Frauen funktioniert, wie macht und so weiter.
Ja.
Und auch nach Jahren. Und die schöne Szene ist eigentlich so, wo der dann zwei Mädels beim Yoga kennengelernt haben und haben sich für die verabredet. Aber das Ziel war, dass ich ihm heute Abend erkläre in der Kneipe, wir haben sich verabredet in der Kneipe mit den zwei Mädels, ihm zeige, wie man mit Frauen, wie man die klar macht.
Ja.
So, da haben wir die halt gesehen und ich stand mit schwollener Brust so. Und dann kamen die beiden Mädels zu uns. Und da gab es so diesen einen Satz und er sagte die Mädel zu ihrer Freundin, guck mal, das sind schwule Pärchen, was ich meine. Und das ist ein Klassiker. Und
geil.
Das ist viel unterhaltsamer, viel lustiger.
Ja, ist weißt auch du, lustig,
so
weil...
So, ja, von so einer oben runterfällt, so ist viel lustiger.
Wie gehen Männer denn damit um,
ja,
wenn jemand
nee, aber lustig,
sagt,
ist auch
ein
Klassiker,
sagt.
Passiert wirklich so, wenn man diese Honks auch mal auf dem Arm nimmt. So, das mag sowas viel mehr.
Ja,
so,
ja,
das,
spannend.
So ich heute, ob ihr die merkt, weil, ist viel lustiger.
Wenn du sagst, am Anfang war Pete so und so geschrieben und du findest es irgendwie nicht, und jetzt mittlerweile hast du ihn viel lieber,
also ich habe ja einfach so die Rolle, sagen wir mal.
Das wollte ich gerade fragen, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass die paar Mal, wo ich am Set war, dass man auch schon Einfluss auf die Rolle hat, weil es auch darauf angewiesen ist, dass es sich für die SchauspielerInnen irgendwie ein bisschen authentisch irgendwie auch anfühlt.
Naja, nach 14 Jahren wissen die schon, dass ich da, sagen wir, von meinem Erfahrungsbereich da schon ein bisschen Kompetenz habe und weiß, wie was funktioniert.
Ja.
Also macht da meine Regie fast selber. Also meine Texte schreibe ich so, ich schreibe meine Kinder mittlerweile.
Ja krass, selber. Aber es ist ein cooles Konzept.
Und ich weiß, was funktioniert, das ist immer besser, weil die sind Autoren, man muss sich auch in Schutz nehmen, das Fließbandarbeit. Wir sind Daily Soap, das heißt, wir müssen täglich abliefern.
Ja.
Das ist natürlich kein Hollywood, wo man so 3 Monate Zeit hat für 5 Minuten. Wir müssen eben täglich da 1,5 Stunden abliefern.
Ja,
ne?
Das ist heftig.
Eine Stunde, wie lange wir laufen. Ne?
Aber das zeigt ja auch eine Menge Flexibilität, wenn dann auch gesagt wird, okay, nach vielen Jahren wird jemandem wie dir noch zugetraut, okay, gut, mach das mal selber und für die Person schreiben wir das noch und hier machen wir das so und so.
Ja.
Und ich glaube, du musst auch sehr, auf Achse irgendwie bleiben, auch als die Person, die da irgendwie
Ja.
Was denn?
Kennst du auf Achse noch hier mit Manfred Krug? Hier.
Was ist denn das? Ist das eine Serie? Piet, nicht mit Tim reden.
Ja. Tim ist gar nicht da übrigens.
Tim ist gar nicht da.
Ich habe ein schizophrenes Problem. Nein, aber es gibt auch Menschen aus meiner Generation, deswegen freue ich mich manchmal. Auf Achse. Kennst du Manfred Krug?
Habe ich schon mal gehört, den Namen.
Du weißt ja nicht, wer das ist.
Nee. Ich habe den Namen schon mal gehört. Glaub mir doch.
Auch ein Mann aus dem Osten, der im Westen große Karriere gemacht hat.
Okay, und das gab es auch auf Achse.
Da gab es eine Erfolgsserie, die hieß auf Achse. EKWV.
Ja, aber ich glaube, wie weit werden die Sachen, die bei Berlin Tag und Nacht, ich frage auch so viel, weil mich das Konzept total interessiert, wie viel im Voraus wird dann schon, also steht das Skript schon fest?
Na, du kriegst halt Drehbücher mal so, drehen tun wir immer so im Vorlauf von 2 bis 3 Monaten, ne?
Okay.
Damit du deinen Puffer hast, mal hinten so, weil wir jetzt gerade, wir schon wieder ein Problem haben, dass wir ein bisschen Krankheiten und so weiter. die sind ein bisschen hängen, deswegen musst du viel nachdrehen. Deswegen brauchst du immer Vorlauf von 2 Monaten.
Aber wenn man
die Drehbücher hast, ungefähr mal so 3 Monate vorher.
Aber wenn man so Einfluss auch hat mit der Art und Weise, wie man die Rolle spielt oder wenn Leute neu anfangen und so, dann wird wahrscheinlich auch halbwegs spontan entschieden, was passiert, oder? Ob der jetzt mit dem irgendwie rummacht oder ob der jetzt hier das Café aufmacht.
Wenn die Leute richtig gecastet werden für bestimmte Rollen.
Ja.
Gibt ja immer so, manchmal hast du so Monatsverträge oder wusstest du richtig von der Rolle, da hat man schon eine Idee, eine große Konzeptidee, wo man den hinbringt. Die Idee ist schon vorher da. Das ist immer ein Zwisch, damit das, was ich immer sage, Casting, liebe Leute vom Casting, finde ich manchmal bin ich ganz zufrieden mit euch, aber das muss dann auch passen, wisst ihr? Manchmal haben die tolle Ideen und dann funktioniert aber in real nicht.
Ja, voll.
Wollen
wir
die Bad Boys spielen so und dann geht
das. Ja, das geht irgendwie nicht. Genau, aber wie wird dann reagiert? Aber dann muss ja reagiert werden und dann muss gesagt werden.
Versuchen Sie mal auf Achokrach, weil natürlich viel Investition ist und wenn es auch nicht funktioniert, dann musst du leider wieder auswechseln. Dann musst du Sachen nachdrehen. Das ist natürlich immer wie bei jeder Produktion teuer und scheiße.
Auswechseln oder umschreiben oder so. Auch die Story ein bisschen. Oder
umschreiben ist auch blöd. Dann hast du schon ein paar Sachen gedreht. Dann musst
das stimmt. Ja, okay,
weil umschreiben, sind wir ein Konstrukt von mehreren Sachen, die sich verknüpfen. Du spielst ja nicht immer 2 Leute. Da hängen ja viele Schichten miteinander verknüpft. Da hast du ja viele Locations, die miteinander verknüpft sind. Wenn du aber umschreibst, muss ja alles wieder stimmen. Also das ist immer so schwierig. Umschreiben ist immer blöd.
Ja.
Deswegen, wo ich mal wieder kritisch bin zum Casting. Beim Casting habt ihr so viel Verantwortung und ich finde, da muss man auch mal gucken, passt die Rolle wirklich in das, wann man für eine Idee hat.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die Leute vom Casting jetzt sehen, aber...
Wie lange kannst du dir vorstellen, das noch zu machen?
Weiß ich, hab keine Ahnung.
Ganz lange. Also weiß ich, also ich finde 14 Jahre, das ist halt schon mal Ansage.
Kann man einen Vorteil, okay, ich denke mal, mittlerweile kann ich selbst so sein, dass die, weil ich da mal relativ einzigartig ist. Ich bin der einzige Exoter in der Serie, wenn man von Autorität redet, ich finde, ich bin ja die einzige Rolle, die so die künstliche ist. Ne? Alle anderen können es so im Leben geben, aber diesen Honk, sowas ist ja speziell. Und ich bin eigentlich nur für den Fun, also für den Humor zuständig sozusagen.
Aber warum? Also was sind die Punkte, was es so künstlich und überspitzt macht?
Naja, guck dir mal die Sachen an, die er spielt. Die sind schon, also alle anderen versuchen wir sehr, sehr in eine andere Realität zu bringen. Ne? So realistische Sachen. Ich spiele natürlich authentisch schon, aber ist schon überspitzt, ein bisschen drüber. Aber das leisten uns halt, weil der Humor wahrscheinlich funktioniert. Ist okay.
Ja.
Ansonsten bin ich eigentlich nicht typisch wie sie.
Okay.
Aber, ja.
Okay, aber kannst du dir schon vorstellen, so noch ein bisschen weiterzumachen?
Ja, und ich habe den Vorteil, dass du musst verknüpft sein mit vielen Sachen, damit deine Geschichte in alle möglichen Richtungen funktionieren. Pete hat ja mit jedem Konstrukt gedreht, mit jedem schon gedreht und hat das Hausboot gehabt, hat die Schnitte gehabt, war ja überall schon.
Ja.
Das ist immer gut, dass ich konnte die Geschichten immer in alle Richtungen gehen und dann bist du ja, diese Figur ist ja auch zeitlos. Also du bist so ein Diskotheker, mein Gott, kann ja auch 60 Jahre in Diskothek betreiben und kann auch wie so, das macht ja nur spannender noch, weißt du, so.
Ja.
Das passt ja so.
Ja.
Also deswegen ist ja machbar. Die bestimmte Rolle, die sich halt auf ein Alter festlegt, die macht aber keinen Sinn mehr. Wenn du da ewig eine Gogo-Tänzerin bist, dann kannst du dann auch nicht dauernd nicht durchziehen, dann, weißt du?
Ja.
Du bist mit deiner 30, dann müsstest du mal schon kicken ein bisschen. Müsstest du mal schon mit immer so ein bisschen Räumer sein,
voll geil. Daneben liegen. Kennst du so ältere Frauen in Berlin,
aber komm, die mit so einer Spaß. Ganz... Ich weiß, du bist keine ältere Frau. Also nicht Mädels, Entschuldigung. Also
nee.
Du schon, aber
ich
nein.
Ich weiß. Hat sie gesagt. Nein, du redest mir dazwischen und dann habe ich auf was anderes reagiert. Nein, aber kennst du so ältere Frauen, die irgendwie an so Kneipen...
Wir kennen ältere Frauen.
Nein, hör doch mal. Oh. Nur weil du so schnell redest, heißt es nicht, dass jeder, mit dem du redest, so schnell redest. Gib mir ein bisschen Zeit. Also kennst du so ältere Frauen, die an so Kneipen sitzen und dann mit so ganz tiefen Stimme irgendwie so Wein trinken und rauchen und irgendwie so mega sympathisch sind?
Ja, klar.
Und irgendwie, und so will ich sein. Ich will so ganz überkandidiert.
Ja, aber das dauert noch.
Mit ganz viel...
Nicht umfangreich schön. Das, was beschreibst, sind halt Leute mit der Geschichte. Das ist interessant.
Ja, richtig. So eine ältere Frau mit einer
Stimme,
das
hat einen Grund. Warum hat die so eine Stimme? Warum sitzt die da und trinkt? Alina schon Wein trinken in der Kneipe, hatte schon einen Grund.
Auch so mit viel zu viel und so einem
ja, aber die hat die Geschichte. Und ich sag euch Jungs immer, wenn ihr mal Bock habt oder langweilig habt, setz dich mal ruhig zu der mal an den Tisch. Und nicht immer an den Tisch von der 20-Jährigen, die da, weißt du?
Deswegen, es ist okay. Du
hast abends eine große Klappe und dann seid ihr enttäuscht, aber setz dich mal zu der an den Tisch, weil die hat viel zu erzählen.
Ich bin damit total fein, dass ich 30 bin und das ist auch das Tolle an der Erotikbranche, weil du kannst ganz viele Sachen auch noch bedienen, auch wenn du 70 bist. Die Frage ist, hast du darauf Bock? So, also hab ich mit 70 darauf noch Bock? Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die darauf stehen, wenn eine 70-jährige Frau sich sexy zeigt und vielleicht ein paar Sachen an sich macht oder mit irgendjemandem Sex hat.
Aber hast ja auch ein bisschen Zeit.
Richtig, deshalb.
Aussieht,
deswegen ist 30 nicht mehr. 30 ist auch eine neue 20. Oder?
Ja.
Das hat sich alles 10 Jahre verschoben, so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
Ich hoffe, ich bin ja auch. Deswegen,
bist du ja Mitte 30. Ja?
Wollte ich gerade sagen. Was sagst du jetzt?
Ja.
Ja.
Hast du am Anfang ja so eingeleitet. Pete, hast du mal gestrippt?
Ja.
Du warst mal Stripper, oder?
Ja. Wir mussten das Studium verdienen, das ist Klassiker. Ich war mal schon clever und wusste, wie man in kurzer Zeit viel Geld verdient. Und ich sah damals auch verdammt gut aus.
Ja, ich hab's gesehen. Ja. Schick, mit so einer ganz schicken Brille.
Beruhig dich bitte. Mit der Brille?
Du hattest
so eine Brille. Da trainierst du dein Leben. Du trainierst 24 Stunden am Tag, machst du es. Und das Einzige, was dir auffällt, ist die Brille.
Das Ding ist, ich stand noch nie auf Männer mit vielen Muskeln. Und es ist so, also ich sehe das. Aber ich kann mich einfach nur an diese.
Es ist enttäuschend. Ja, Leute, scheiße mal, ich finde die Schule Bullshit. Schöne Brille.
Wie alt warst du da, als du gestrippt hast? Oder wie lange hast du das gemacht?
Schon 10 Jahre.
Oh, okay.
Da habe ich meine Agenturen gegründet und waren wir schon clever und habe die dann einfach deutschlandweit verkauft.
Hast du
wie Milch, wisst ihr genau, wir kennen uns noch.
Hast du das alleine gemacht oder in so einer Gruppe, so wie Sixpacks oder so?
Auch, wir hatten mehrere Gruppen. Ne?
Okay.
Die Gladiator zum Beispiel.
Oh, wow.
Wir waren so Gladiatoren und hatten so geile Kostüme mit Schwert und so weiter. Und war sehr erfolgreich. Ja.
Super. Und dann hattest du also diese Stripper-Erfahrung ist halt auch so, also die Frauen irgendwie im Publikum, die sich einen abschreien. Und
ja,
dann,
da kann ich dir sehr viel zu erzählen. Oder? Also wenn ich was gelernt habe in der Stripperzeit, habe ich gelernt, was wirklich die Wahrheit ist. Hier, Männer sind Schweine und Frauen sind. Nee, das ist jetzt auch keine ironische Meinung und nicht böse Meinung, das ist einfach ohne Wertung. Meine Erfahrung ist einfach, dass die Frauen die schlimmsten sind von euch. Von allen von euch. Also weil es schlimm. Also Männer,
meinst du damit?
Unromantisch und Männer, natürlich alle Fremden und so weiter. Aber was mich erschreckt hat, meiner Frau erschreckt, ist wirklich, dass die Frauen genauso fremd sind wie Männer. Aber ihr seid eiskalter, ihr seid da viel berechnender und ihr seid trockener. So ein Mann hat irgendwie noch so ein, das muss ich jetzt wirklich, ist kein Klischee oder will ich irgendwas Schönes, so ein Mann hat irgendwie noch so ein Skrupel. Ich habe so ein paar Beispiele, ich weiß nicht, ob die jetzt hier so nennen kann, aber.
Ja.
Hier zum Beispiel so ein klassisches Strip. Wenn eine Frau strippt, dann haben Männer eine große Klappe, die brüllen so, hey, hier, buh, und brüllen. Wenn die aber zu der hinkommen, der Mann soll ihm anfassen, dann sind die ein bisschen nah, trauen sich nicht so, ich weiß.
Ah, oh, okay. Männer trauen sich nicht so richtig.
Ja, aber komm, aber wenn Mann strippt und da stehen nur Frauen im Publikum, sieht scheiße, ja, die fragen dann nicht. Dreck ran, zack, hier raus.
Aber also, ich weiß, dass ja, das ist auch spannend. Ja, das ist auch spannend.
Und wenn die anschließend im Backstage und so weiter, weißt du, so ein Mann hat immer eine große Fresse, aber wenn so ein Mann mit seiner Freundin in der Diskothek ist, und er weiß, dass sein Freund auch da ist. Dann geht er nicht fremd. Das ist der Unterschied. Er macht sofort, wenn die nicht da ist.
Naja,
ist,
super.
Nein,
cool.
Es ist übertrieben jetzt. Es ist nur so ein mechanischer Klassiker.
Lieber flirtest du, das Thema hatte ich mit
nein,
Tim.
Nee, wenn aber eine Frau mit ihrem Freund in diskutiert ist und drauf schießt, und wenn er nur vor der Tür steht und sie hat gerade Situation, dass sie alleine mit dem Stripper ist, sie macht's. Und das macht man nicht. Das ist knallhart, was ich gelernt habe. Da lasse ich nie dazwischen reden. Das sind meine Erfahrungen. Die habe ich nicht irgendwann gemacht, sondern ganz oft.
Also erstmal finde ich, also ich finde es besser, wenn meine...
Ihr seid einfach knallhart und seid abgebrühter und viel... Also das habe ich leider gelernt.
Also ich finde es irgendwie nicht so geil zu wissen, so, also ich muss jetzt nicht sehen, wie meine Freundin die ganze Zeit mit wem anders flirtet vor
anderes.
Meiner Nase.
Ja,
aber ich will es halt einfach irgendwie einmal wissen. Und ich habe irgendwie das... Wenn es die ganze Zeit hinter meinem Rücken stattfindet, dann habe ich das Gefühl, ich spiele irgendwie gar keine Rolle in dieser Rechnung. Aber wenn ich irgendwie eine Rolle spiele, wenigstens als Freunde und wir haben eine offene Beziehung, bla bla bla, dann kann mir das auch, aber dann kann ich, weil ich
ja,
das weiß, auch ganz anders adressieren.
Um euch zu helfen, mal als erfahrener Mitmensch. Euch jüngeren Hasen hier, um mal zu sagen, meine Lebenserfahrung zu bringen. Klar, aber du sprichst eine offene Beziehung. Es ist immer schwierig, pass auf damit. Ich will jetzt Fremde nicht drüber reden. Da wird der Klassiker aus meiner Erfahrung gelernt. Klar, fremd geht ja irgendwann eher oder mal früher später. Aber den Partner auf die Birne zu binden, halte ich nicht wirklich für einen Vorteil. Weil du ist ein Ding, was du mit dir ausmachst. Das eine ist ja wirklich die Beziehung und so weiter. Und ich finde, so manchmal, wenn du das machst, kann ja auch nicht schlecht sein. Oft ist man, was ist oft der Grund, dass man sich enttrennt oder wenn man fremd geht oder weil man irgendwann entschied, so eine Langeweile, da kannst du die schönste Freundin haben. Ich rede euch alles schön. Aber lange Beziehung gibt es heutzutage eh nicht mehr, weil die nicht mehr durchhalten. Das ist natürlich eine Unsituation, ist ja anders. Aber wenn nur dieser einzige fucking Grund ist, ja, wenn man da sagen, man nur jetzt irgendwie mal was Neues will, da staut sich irgendeine Idee an und so weiter. Und deswegen geht man mal fremd. Naja, das ist aber wirklich nur der reine Sex. Und dann frischt aber die Beziehung wieder auf. Dann ist der Frust wieder raus und dann hast du es mal gemacht und das ist gut. Weißt du, wenn du dann nie machst.
Ich bin
aber,
einerseits
aber,
auf deiner
aber
Seite.
Aber den Partner aufzubinden. Sag mal ehrlich, wenn ihr dann wisst, dann
nein,
arbeitet ewig in deinem Kopf.
Nein,
dann arbeitet ewig in deinem Kopf und du weißt nicht, was. Du kannst dann den anderen nicht ringucken. Wir Männer, eigentlich müssen wir uns nie in den Kopf machen. Wir wollen einfach nur, das war nur Bescheid. Wir wollten einen scheiß Sex haben mit irgendeiner wilden Freundin. Wir wissen eine halbe Stunde nicht mehr, wer die hieß. Das ist eigentlich unbedeutend, aber die Frauen sind komplexer.
Wenn du in einer Beziehung formulierst, okay, wenn mal was passiert, dann will ich es nicht wissen, ist das komplett valide. Ja. Aber wenn du sagst, ich ticke so, wenn irgendwie was ist, also meine Freundin kann machen, was sie möchte und sie muss mir gar nicht mal alles erzählen. Ich finde es auch wichtig, dass sie einfach Sachen auch privat hat in ihrem Leben, weil wir teilen so viel. Sie ist auch immer noch entitled, ihre eigene Person zu sein und ihr eigenes Privatleben zu haben. Aber wenn Sachen irgendwie Relevanz haben, da muss ich ihr dann auch einfach vertrauen. Ab einem bestimmten Punkt will ich es einfach wissen. Und wenn sie mit wem rummacht oder wenn sie mit wem Sex hat, dann will ich das wissen. Weil wir sind auch im Bett dann abends intim und das möchte ich dann irgendwie wissen. Und na klar, vielleicht triggert mich das und vielleicht habe ich da ein Scheißgefühl. Und dann arbeiten wir da aber durch, zusammen und ich für mich alleine. Und das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Ich habe schon ganz andere Sachen hinbekommen. Aber das ist die Art und Weise, wie ich eine Beziehung führe.
Wenn mich mal der Klassiker,
das kann für jeden individuell
der
sein.
Der große Unterschied im Fremdgehen ist immer so mit Respekt zum Beispiel. Es gibt ja, wenn du jetzt nochmal deine Freundin...
Respekt ist gut, ja.
Nee, hat viel mehr Respekt. Und wenn du wirklich deine Freundin respektierst. Fremdgehen ist ein so natürlicher, hormoneller Prozess, den manchmal nicht steuern kannst. Ist keine Ausrede, aber ist. Also, genau, komm.
Nein, ist ja auch Sex mit anderen Leuten. Komm,
zwei Situationen. Deine Freundin ist im Urlaub und du bist jetzt nicht dabei, irgendwo weit weg im Urlaub und du weißt, das ist eine Nation, die war alkoholisiert, hat die Kontrolle eh nicht. Und von vornherein ist aber klar, die hat jetzt Sex mit irgendjemand, den die nie wieder sehen wird, der sonst keine weitere Bedeutung hat, weil die gerade mal eine halbe Stunde kennenlernt und da von vornherein geht es nur um den Sex. So, die Situation. Jetzt die andere Situation, deine Freundin hat Sex mit jemandem bei euch zu Hause im Schlafzimmer, weil du nicht da bist. Das sind zwei völlig verschiedene Unterschiede. Das hat Respekt zu tun. Das ist eine völlig andere Situation wie das.
Es kommt drauf an, was wir auch vorher ausgemacht haben. Und
wenn ihr ja nicht ausgemacht habt. Wenn deine Freundin zu Hause,
dann will ich in beiden
in
Fällen.
In eurem privaten Umfeld, das ist eine völlig andere Situation. Dann ist respektlos und dann ist es auch scheiße. Ja, dann ist
es kommt aber drauf, also es kommt in beidem drauf, es kommt auf die Rahmenbedingungen an und ich finde. Wie happy wir gerade in unserer Beziehung sind, wie gerade unsere Kommunikation ist. Ich kann, wenn wir gerade Probleme haben, kann ich sehr viel saurer werden, als wenn wir vielleicht irgendwie eine erfüllte Beziehung haben und dann halt, denn sie einen Schritt mehr geht, als ich finde, als angemessen wäre. Aber in beiden Fällen will ich's auf jeden Fall wissen, weil weißt du, was oft das Problem ist? Das Problem ist gar nicht, wie ich reagiere. Das Problem ist, dass du es mir nicht erzählst und du, weil du es mir nicht erzählst, in dir drin.
Kann aber mit Respekt zu tun.
Weil du hast den Struggle, dass du
da negativ behandelt wirst. Das ist einfach Respekt vor dir. Für mich kann ich steuern. Ich weiß, was das für mich bedeutet, aber ich kann nicht steuern, was du darüber denkst.
Nein, richtig. Genau, richtig.
Für mich ist es einfacher, mit meiner Freundin einen zweiten Mann zu teilen, als eine zweite Frau zu teilen. Das ist für mich viel schwieriger. Weil einer weiß ich, okay, wenn ich weiß, ist nur für Sex und weiter, ist für mich viel einfacher. Aber wegen der zweiten Frau teilen, ihr könntet nie, weil für mich ist das immer eine gemeinsame Sache mit meiner Freundin. Und ihr könnt nie steuern, was passiert in ihrem Kopf. Ihr könnt mich nicht dieser anderen Frau hingehen, weil ich nicht weiß, was denkt sie gerade. Und ich will, ich will niemals ein negatives Ding mal.
Aber in einer Partnerschaft musst du, wenn du was machst, denn wenn du mir das erzählst und du hast das Gefühl, dann hast du nicht in der Kontrolle, wie ich reagiere. Exakt. Du musst es mir in die Hand geben. Du kannst nicht für mich entscheiden.
Aber willst du ja kontrollieren?
Ich muss es kontrollieren. Nein, du hast alle Informationen und ich nicht. Das ist einfach nur unfair. Und du entscheidest für mich quasi, dass ich damit nicht umgehen könnte. Das ist an mir, das zu entscheiden.
Mir ist emotional einfach nicht egal, wie du denkst. Ich möchte, dass du irgendwann einen negativen Fall verstehst.
Ja, aber das ist meine Sache.
Weil du mir wichtig bist im Augenblick und möchte nicht, dass du irgendwie was falsch verstehst und dass du darunter leidest, dann möchte ich alles verhindern. Deswegen, ich weiß ja für mich, aber ich kann nicht steuern, was du deinen Kopf
hast. Aber dann stellst du deine Bedürfnisse vor meinen, weil meine Bedürfnisse sind zu wissen, was passiert.
Ich will nicht umreden. Deine Bedürfnisse sind mir viel wichtiger. Deine emotionalen Zustand
sind
mir viel wichtiger.
Das ist scheinheilig. Nein, sind sie nicht.
Scheinheilig, weil ich einfach die Fahne stellen will, dass du irgendwas negativ damit abbaust.
Aber das möchtest du nicht. Demnach, du möchtest es einfach nicht. Das hast du ganz oft gesagt. Du hast ganz oft gesagt, das möchtest du nicht. Du möchtest nicht, dass es mir so geht. Aber das liegt nicht in deiner Verantwortung und in deiner Entscheidung.
Doch, wenn ich es dir nicht sage, dann weiß ich, wir würden das negativ nicht aussehen. Weil einfach geht runter. Für mich ist klar, es ist unwichtig.
Wenn wir in einer Beziehung wären und ich sage, hey Frank, ich verstehe dich und bla und wir sind da auf demselben und ich will es gar nicht wissen und du musst es mir nicht erzählen, dann ist es perfekt, wie du das machst. Wenn deine Partnerin weiß, wie du damit umgehst und sagst, ich möchte das auch, okay. So, aber es gibt auch andere Menschen und ich handle das anders in meiner Beziehung und ich bin in meiner Beziehung, meine Freundin und ich, wir handeln das einfach anders und das ist okay. Und du bist nicht falsch und wir sind nicht falsch.
Du willst schon die Kontrolle behalten über die Sachen, die deine Freundin da macht. Ist ja auch so ein bisschen.
Ich will nicht die Kontrolle.
Doch, du willst alle wissen und du musst selber entscheiden.
Das habe ich nicht gesagt. Wenn du mir zugehört hättest, habe ich gesagt, es ist mir sehr wichtig, dass sie ihr eigenes Privatleben enthält. Wenn es an einem Punkt kommt, da vertraue ich ihr. Sie entscheidet, was sie mir erzählt. Aber wenn es was ist, ich finde, wenn es was ist, was du deiner Freundin erzählt hättest, einer Freundin. Wenn du Party machen warst und nach dem Partyabend nach Hause kommst, ja, und am nächsten Tag einen Kumpel triffst und sagst, ah, war voll nice und irgendwie ich habe mit der rumgemacht und mit der gevögelt. Ich finde, wenn du es deinem Freund erzählen willst und deiner Freundin, deiner Kumpeline, keine Ahnung, dann solltest du es auch in der Lage sein, deiner Partnerin zu erzählen.
Ist ja Quatsch. Ist ja nicht für die andere Situation.
Ist es okay, dass du das Quatsch findest? Ich finde es nicht Quatsch. Nee,
aber die Situation ist schon ganz anders. Aber guck mal, du stellst ja gerade irgendeinen Freund gleich mit deiner Freundin. Für mich hat meine Freundin immer einen höheren Stellenwert.
Das ist okay. Aber für mich ist das ein guter.
Meine Freundin wird immer einen höheren Stellenwert haben als mein Kumpel. Und deswegen bestimmte Sachen noch weg da sensibel behandeln und sagen, wie wenn sie emotional damit vielleicht schaden könnte, wegen sowas doch nicht was antun. Mein Kumpel schalt dann gerade. Das ist ja klar, was geht. Das ist einfach nur von oben her.
Ja, aber du nimmst mir Selbstständigkeit ein Stück weit weg damit.
Ja, das ist die eine Sichtweise. Aber die andere Sichtweise, meine Seite ist einfach, ich will einfach nicht, weil mir wichtig bist und ich will dich das irgendwie jetzt
wieder. Ich verstehe das auch. Nein, das verstehe ich total. Das verstehe ich auch total. So. Und das ist einfach, das ist wichtig, das ist schön, das zu wissen in der Partnerschaft.
Wenn du das vorher sagst, aber sieht so aus, ich würde jetzt zumindest Sex haben. Machst du vorher klar.
Ja, voll, aber das geht halt nicht immer. Du kannst halt nicht immer, ich will nicht, dass meine Freundin eine gute Zeit auf der Tanzfläche hat, dann irgendwie super nah mit einem Girl ist, was sie super heiß findet und dann sagt, sorry, ich muss mal kurz meine Freundin anrufen. Hallo Schatz, ist es okay, wenn ich, das soll sie nicht müssen. So, dann go for it, aber danach will ich es gerne wissen. Wenn es irgendwie was du mir nur nicht erzählst, weil ich deine Partnerin bin und weil du Angst vor meiner Reaktion hast, nein, erzähl's mir. Lass uns durch die Angst und durch die Herausforderung zusammengehen, weil dann wachse ich mit einer Partnerin.
Ich glaube, das klingt sehr aufgeklärt, aber ich bin der Meinung, dass ich realistisch bin. In der Realität klingt es ganz toll, wenn du was, aber in der Realität funktionieren wir so nicht.
Ich bin der Meinung, dass wir einfach die Sachen anders handeln und dass es vollkommen in Ordnung ist. Und
das klingt schön, aber das ist in der Realität wird es so nicht funktionieren immer.
Pete, ich habe sehr, sehr happy Beziehungen genauso gehabt und habe aktuell eine, die funktioniert.
Das funktioniert, glaube ich, dieses Wort.
Ich glaube dir auch, dass es funktioniert. Und dann halt geht es einfach darum, sein Match zu finden.
Bist du auch nicht wirklich ein Mainstream-Beispiel für die breite Bevölkerung?
Ja, dafür bin ich auch nicht am Leben, um ein Mainstream-Beispiel zu sein für eine breite Masse.
Du bist offener schon mit Sachen um. Das ist schon mal sofort Vorteil. Du hast da mal eine so eine Perspektive, weil du kannst sie trennen. Was ist das? Ist nur Sex oder ist Emotion? Das kannst du trennen, weil du ja sagen wir.
Ich versuch's zu trennen. Es ist manchmal sehr schwer. Aber
genau, ja. Es ist für dich schon sehr schwer. Was ist für so normale Leute? Was ich jetzt meine, ist nochmal vielleicht nicht unbedingt ein Beispiel.
Nein, voll.
Nicht funktioniert, es ist aber sehr
spannend.
Leute.
Ich finde es sehr toll, dieses Gespräch zu haben. Ich finde es ist sehr, sehr spannend, weil es sind auch.
Wie gesagt, ich finde es ganz toll.
Das ist alles richtig. Niemand hat Unrecht.
Aber ich bin einfach skeptisch. Aus meiner Erfahrung haben wir einfach andere Sachen gezeigt.
Ist es okay? Das
toll. Wir sind alle auch viel geklärt und reden überall drüber. Aber ich finde, man kann auch viel kaputt reden.
Also ja, ich weiß auch, was du meinst. Also meine Nuancen haben sich da auch entwickelt. Dann wird
es immer größer, als es ist. Weißt du? Ja, das ist wie mit dem Jungs hier zum Beispiel.
Ich verstehe das.
Irgendwelche Fetischen oder Wechseln. Ich sag mal, was Lebenshilfe für euren Weg ist, irgendwelche blöden Fetische. Dadurch, dass ihr alle permanent Pornos guckt, weiß ich nicht, in der Oma heimisch, wenn gar keiner kiekt, also permanent, du kannst ja alle kieken, kannst ja heute besiegen. Ich weiß nicht, was ihr habt hier, Harnhörung, hab ich dich nicht drin? Wer hat mir die Harnhörung-Dehnung erzählt? Nee, warst du nicht.
Ja, so Dilatoren, die man in die Harnhörung macht.
Ich kenn schon alle, aber das war eben. Ich weiß, es gibt ja alles, was ich zu meiner Zeit noch nicht gehabt. Aber egal. Ich weiß, und dann kommen diese Fantasien, dann kommen dir irgendwelche Fetische oder irgendwelche Ideen im Kopf, die in der Fantasie immer größer werden. Traust deine Freundin nicht zu sagen und so weiter. Was mein Rat ist, probiert es ganz schnell wie möglich aus. So schnell wie möglich. Nicht so lange, weil die wird die Idee immer größer.
Ja. Manchmal romantisiert man sowas auch.
Genau,
so sehr.
Und dann selektierst du. Aber also meine Erfahrung ist, wenn du viele Sachen in der Realität ausprobierst, ist es völlig anders wie in der Fantasie.
Ja.
Ich will jetzt keine Beispiele nennen, Leute. Es ist.
Nee, voll. Aber ich bin da deiner Meinung.
Boah, das muss man machen. Und dann machst du, denkst,
ja, richtig. Nee, voll.
Ist ja doch nicht, weißt du?
Ja, richtig. Und am Ende ist es nicht.
Und dann bist du den, okay, den kann man abhaken. Ja. Dann ist es raus. Weil oft nimmst du das in einer Beziehung, nimmst ewig mit, du willst immer machen und dann, irgendwann fragst du von deiner Freundin und dann denkt die irgendwann, bist du Freak und einfach mal ausprobieren, dann ist das auch nicht. 50% aller Fantasien sind in der Realität auch irgendwie, weißt du?
Hast du Fetische oder Kings, die du noch mit uns teilen würdest wollen, bevor wir diese unglaublich energetisierte Folge beenden?
Ich glaube, ich bin ein normaler Mann und wir haben alle so unsere. Weißt du?
Okay, also du hast da ein paar, aber die bleiben privat. Das ist okay.
Ja,
das ist voll okay. Aber ich glaube, manchmal sind Sachen gar nicht so crazy. Manchmal, es gibt so Sachen und Leute denken, das ist die Nische.
Ich weiß, was ich da mal Das sind immer Sachen, wo sich viele für schämen, wo ich immer sage, das sind aber die meisten Männer. Und meiner Sicht immer so lustig, dass viele Frauen immer denken, echt? Darauf stehst du und die schämen sich. Wir Männer wollen manchmal Sachen, wo die Frauen sich ohne Grund für schämen. Wo sie sagen, weiß ich nicht, ist mir peinlich. Nein, das finden Männer ja gut. Ich will keine Beispiele jetzt nennen, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt so Sachen, so, weißt du, du machst es bestimmt, aber bist auch viel kletter. Aber so manche Frauen sagen, weiß ich nicht, schämt sich sinnlos für. Was denkt, das ist ja peinlich. Ich sag, nee, aber alle Männer wollen das. Wo die denken, weißt du, so ist es ja.
Weil Leuten auch so von der Gesellschaft, klingt pathetisch, ja, aber ist halt einfach so, einfach auch eine Scham auferlegt.
Wenn du mal ins Schlafzimmer kommst und dein Mann hat plötzlich einen Schlüpfer da, das ist nicht, weil er die Wäsche aufhängt, weißt du? Mhm. Nein. Der hat noch nie Wäsche aufgehangen. Mhm. Mal drüber nachdenken, alles klar.
Ich rieche auch an meinen Schlüpfis.
Deinen eigenen. Das ist schon anders. Ich jetzt nicht.
Meine Freundin, das ist so ein Running Gag bei uns. Ich rieche immer an allem, um zu gucken, ob das noch frisch ist. Ja. Ich rieche mal an allem, um zu gucken, ob das noch frisch ist, ob ich es noch anziehen kann.
Liebe Frauen, wenn euer Mann so euch sagt, Mann, wenn man einen Schlipp riechen, dann will der ja nicht, dass der nach Weichspülerisch riecht, weißt du? Den meint er nicht.
Also ich mag es auch, irgendwas zu riechen.
Genau, der meint er nicht. Immer noch nicht.
Ja, das ist so, okay. Jetzt hab ich erzählt. Nein, das ist wunderschön. Das ist mit Geruch können wir diese...
Kann auch schieben. Deswegen immer ausprobieren. Zeig mir das alles vor.
Mit Geruch können wir diese Folge sehr, sehr gerne beenden.
Das ist Biologie. Das sind einfach, weißt du, Lockstoffe. Aber seid ihr noch zu klein für die Hasen. Ab 30 reden wir nochmal drüber. Ja,
so, super. Ja, danke, Frank. Das war was. That was something. Das war sehr, sehr schön, mit dir zu quatschen und unser extravagantes Kennenlernen noch zu vertiefen auf eine extravagante Art und Weise. Und ja, vielleicht holen wir uns noch einen Gin Tonic, weil ich habe jetzt auch irgendwie noch Bock auf mehr. Du hast recht, eine Dose reicht nicht. Ich weiß für nächstes Mal. Dankeschön, dass du da warst und danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen und wenn nicht, dann einfach nochmal hören. Und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, bei Liptees. Tschüss, eure Gabi und Frank. Und Pete. Alle. Bye-bye. Tschüss.